Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Kapitalcafé Folge 65 und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Juliane Zielonka zu Gast haben. Hallo Juliane.
Hallo Florian und hallo Ben, ich freue mich auch hier sein zu können.
Schöne Grüße nach Hamburg und ganz toll, dass wir mit dir sprechen dürfen. Und du bist Kommunikationsmanagerin und Buchautorin schon seit vielen Jahren an der Börse und hast in Hamburg auch den Börsenstammtisch vor 9 Jahren gegründet. Also es gibt viel zu besprechen. Aber wir wollen als erstes immer wissen, was war denn so dein erster Grund, warum bist du denn damals an die Börse gegangen? Du bist ja auch schon relativ lange an der Börse unterwegs. Was waren denn so deine ersten Ziele, die du damals verfolgt hast, als du da mit der Geldanlage angefangen hast?
Also wenn ich mich zurückerinnere, dann sprechen wir noch von den 90ern. Ich habe damals als Grafikdesignerin gearbeitet und natürlich komplett so die Internetbubble auch mitbekommen. 94 bin ich online gegangen und natürlich war es damals als Grafikdesignerin ganz, ganz wichtig, das entsprechende Handwerkszeug dabei zu haben. Und das war natürlich die Software von Adobe. Und so kam es wirklich hands-on, dass meine allererste Aktie dann auch Adobe war, weil ich einerseits die Software kannte, sie täglich nutzte und mir dachte, Mensch, das muss doch irgendwie Hand und Fuß haben und das ist doch ein Unternehmen, wenn ich da schon täglich mit arbeite, dann sollte ich da doch auch ein bisschen drin investiert sein.
Hast du die Aktie heute noch?
Ja, das ist ein ganz klassischer Fall von, ich kann dann doch nicht loslassen. Also wir sprechen hier von einem kleinen Anteil, also 5 Aktien, ja. Aber
da gibt es doch noch eine Story davor, oder? Also bei mir war es so, ich war am Bahnhof gewesen und dachte mir, ich muss mal jetzt irgendwas machen und habe mir hier Investieren und Börse für Dummies geholt, weil ich ja keinen Plan hatte. Aber was war denn so deine Initialzündung zu sagen, jetzt neben hier Adobe, okay, du hast es benutzt, aber ich gehe jetzt mal in dieses Investment-Game rein.
Also ich habe damals noch richtig mit Faxgerät eine Anmeldung gemacht bei der DAB, bei der Deutschen Anlagebank. Ja, das war echt noch aus Zeiten der Faxgeneration. Schönen Gruß an die Ärzte heutzutage, die haben das immer noch.
Und lass mich raten, du hast da noch so eine schöne TAN-Liste bekommen, die du dann noch separat eingeben musstest?
Natürlich. Und wir sind uns damals haben wir uns noch über Modem eingewählt ins Interwebs, ins große, große Neuland. Aber eigentlich war der Auslöser eine andere Frau, die ich im Fernsehen gesehen habe, bei Johannes B. Kerner. Und das war so klassisch, ich glaube im ZDF war das so eine ältere Dame, die dann erzählt hat, dass sie mit im höheren Alter an der Börse gestartet hat. Und die hatte damals für 5 Mark, hatte die ein Buch, was man sich dann bei ihr kaufen konnte, per 5 Mark im Briefumschlag an sie gesandt. Und die Dame heißt oder hieß Ingeborg Moots und ist noch vor Beate Sander groß geworden und hat echt so ein kleines selbstgedrucktes rotes Fiebelchen rausgebracht. Und ich habe sie halt damals klassisch im TV gesehen, dachte mir, wie cool ist das denn? Da sitzt so eine rüstige Frau. Lass sie mal jetzt irgendwie damals 60, 70 gewesen sein. So ganz genau kriege ich das nicht hin. Und das hat mich so beeindruckt, dass eine Frau aus einer Zeit, wo es halt darum ging, wenn jemand irgendwie verheiratet war, hatte damals der Mann noch die Kontrolle über das Geld. Und der war wohl laut ihren Äußerungen ein bisschen knauserig. Und sie hat dann sehr spät angefangen, an der Börse zu investieren, hat gesagt, ihr braucht nicht mehr als mein Buch. Und dann habe ich mir für 5 Mark diese Fibel bestellt und dachte mir, ach guck mal, so einfach kann das gehen. Und sie hat halt damals nur davon geschrieben, dass es Blue Chips sind. Und was aber die Grundaussage dahinter ist, dass Börse eigentlich gar nicht schwer sein muss. Also sie hat mit ihrer kleinen Strategie dafür gesorgt, dass ich sagte, guck mal, wenn die ein Buch rausbringt und mir sagt, wie das geht, dann kann ich das doch auch. Also Klassiker, das DRB-Konto irgendwie schon vorher angemeldet und dann das typische, ich komme nicht in den Quark. dann braucht es eben noch ein Role Model aus dem TV mit Johannes B. Kerner als Talkshow-Host und dann war es um mich geschehen. Also jemand, der mit Ü60 oder Ü70 sagt, ja klar, ich habe jetzt die Million hier, ne? So geht das. Fand ich total beeindruckend.
Geile Geschichte. Übrigens ein Sidekick an alle, die hier zuhören. Unsere liebe Juliane ist ja auch eine Bestseller-Autorin. Ein Amazon-Ranking von 4,7 in der Bewertung. Unternehmerisch investieren. Muss ich nach dem Podcast nochmal dich fragen, wie ich eine signierte Ausgabe von dir dann bekomme, um ins Regal zu stellen. Bin ja ein großer Fan davon.
Ich glaube, das Thema aber Finanzcoaching oder auch in deinem Finanzcoaching begleitest du ja heute auch viele Frauen, die ja, sagen wir mal, vielleicht später erst an die Börse gekommen sind oder so um die 50 vielleicht sind, sich davor gar nicht mit dem Thema so auseinandergesetzt haben. Was sind denn da die häufigsten Themen, die dich da begegnen?
Also ich muss kurz ein bisschen ausholen, weil ich hatte mich am Anfang sehr breit aufgestellt. Das hast du ja, Florian, auch schon im Intro gesagt. Ich habe mich jetzt immer weiter zugespitzt, denn ich bin ja selber auch Ü50. Ich habe gemerkt, dass Frauen in der zweiten Lebenshälfte andere Themen haben als Frauen, die jetzt vielleicht nach dem Studium den ersten Job starten oder Lust haben, die erste Familie zu gründen. Und mein Finanzcoaching/Mentoring hat sich auch weiterentwickelt. Ich habe jetzt ganz am Anfang habe ich viele Kunden gehabt, Familien, wo beide arbeiten, die einfach Lust haben, noch mehr zu verstehen, wie sie quasi besser haushalten können und wie sie auch für ihre Kinder investieren können, hin zu jetzt den Frauen, die ich wohl augenscheinlich häufig anziehe, die sagen, oh Mann, ey, die Rente reicht nicht, ich bin geschieden oder ich habe jetzt doch irgendwie nur 50.000, das reicht hinten und vorne nicht, was kann ich denn tun? Und dann komme ich und sage, lass mal gucken, wie ist überhaupt dein Risikoprofil, Was hast du für Erfahrungen? Aber ganz wichtig ist halt dieses, wo stehst du im Leben? Was sind deine Werte? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Und was kann ich dir noch an neuem Wissen vermitteln? Also ich gebe keine Anlageberatung, das ist ganz wichtig. Ich bin eher so der Impulsgeber und für manche vielleicht auch überspitzt gesagt the kick in the butt, damit sie auch mal ins Handeln kommen.
Das finde ich klasse. Weil ich finde das immer so krass, dass bei Frauen jetzt so eher die finanzielle Bildung immer in diesen Coachings im Vordergrund steht. Und bei den Kerlen ist ja wirklich so, ich bringe dich zum nächsten Lambo, ich zeig dir hier die nächsten Dropper, irgendwie toll. Es ist wahrscheinlich dann doch eine Ego-Geschichte, irgendwie so PS versus ich will es mir selbst erarbeiten. Spannend, wenn ich jetzt bei dir bin, ich sag dir jetzt einfach klar, ich möchte jetzt hier für meinen Sohnemann ein bisschen was anlegen, einen breit gestreuten ETF, meine Frau und mich, ey, wir wollen die Rentenlücke und sowas alles machen. Ist es dann wirklich so, dass ich mich erstmal so finanziell bei dir nackig mache, in Anführungsstrichen? Oder ist es dann so, dass du erstmal sagst, ey, hier ist das Börsenbuch für Dummies oder hier ist so und mein Buch, setzt euch erstmal hin, versteht erstmal überhaupt, was da draußen passiert. Was ist eigentlich so der erste Schritt?
Der erste Schritt ist nicht, hier ist mein Buch und lies erstmal, weil die Menschen, die auf mich zukommen, die wollen ja mich als Person und die wollen den Dialog. Und die wollen nicht, dass, böse gesagt, das moralisch Überlegene, setz dich hin und lese erstmal. Die wollen im Idealfall nicht eine Abkürzung, aber sie wollen mein Wissen und den Austausch mit mir. Das heißt, sie nehmen mich wahr als Mensch, der fast 30 Jahre Börsenerfahrung hat und der halt eben auch schon einige Tiefs durchlebt hat, sei es die Dotcom-Blase oder die Covid-Krise oder ähnliches. Und ganz wichtig ist bei mir, dass ich erstmal einen Haufen Gegenfragen stelle, um herauszufiltern, ob ich diesen Menschen überhaupt zur Seite stehen kann. Weil es geht ja nicht darum, sie irgendwie zu führen, es geht darum zu gucken, wo seid ihr dann? Und wenn wir dann feststellen, ja, wir können zusammenarbeiten und sie bitte das Risikoprofil am Anfang ausgefüllt haben, dann kommen sie von ganz alleine und sagen, okay, das haben wir, da möchten wir hin und wie kannst du uns dabei unterstützen? Und ich sage auch, ja, das kann ich vielleicht. Ich kann da unterstützen, aber ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Und es hat für mich nichts mit nackig zu tun, sondern es hat damit zu tun, ehrlich und offen über Vermögen zu reden. Was auch nochmal so ein Generationsgap ist, weil ich habe zwei ältere Geschwister, 8 und 10 Jahre älter, und die reden überhaupt nicht über Geld. Also das ist ganz, ganz krass, wie das verankert ist, nicht darüber zu sprechen, wie das Vermögen aufgebaut ist. Aber wenn ich nicht die Zahlen kenne, dann wie soll ich denn dann irgendwie eingreifen oder Strategien empfehlen oder Wege aufzeigen, wie sie ihr Depot neu strukturieren könnten. Machen müssen sie es selber. Ich kann nur Empfehlungen aussprechen.
Das ist ja bei uns auch so ein Anliegen, warum wir diesen Podcast gestartet haben, dass wir einfach auch ein bisschen mehr über Geldanlage sprechen wollen, über finanzielle Freiheit, finanzielle Bildung und dass es da gerade in Deutschland ja noch viel Nachholbedarf gibt, sich dem Thema auch zu öffnen. Wir haben es ganz oft im Bekannten-, Freundeskreis, Familienkreis auch so, ich glaube, wie viel Konten allein Ben irgendwie in den letzten 1,5 Jahren jetzt angelegt hat, weil fang doch einfach mal an, du hast jetzt irgendwie einen gewissen Betrag rumliegen, aber es liegt vielleicht höchstens auf dem Tagesgeldkonto, aber nicht mehr. Und das zu investieren und das zu zeigen, ist ja so ein bisschen auch unser Ansatz hier im Kapitalcafé-Podcast. Und bei uns geht es ja auch nicht sozusagen, hier kommst du schnell zur nächsten Million, sondern es geht darum, wie ändert sich so ein bisschen auch das Mindset. Deswegen haben wir in Berlin auch einen Börsenstammtisch gegründet. Und wir wissen, dass du das in Hamburg ja auch schon sehr erfolgreich machst. Vielleicht magst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Und was ich auch noch super spannend fand, ich weiß nicht, ob es ein Teil des Börsenstammtisches ist, aber dass du auch regelmäßig sogenannte Lesegruppen organisierst und Lesungen stattfindest. Das habe ich bisher ehrlich gesagt noch nie gehört. Wir hatten mal einen Gast, Invest-Tobi aus Süddeutschland da oder aus Thüringen, der hat auch mal einen Börsenstammtisch gemacht. Also toll, dass man auch das Digitale dann auch ins Analoge schafft und dass man sich auch persönlich trifft. Aber wie ist denn dazu gekommen, insbesondere auch diese Lesegruppen ins Leben zu rufen?
Also ich fange mal mit den Lesegruppen an. Ich habe einen Sachbuch-Leseclub in einer Freizeit-App, wo ich seit Dezember 22 ehrenamtlich tätig bin. Und in der Freizeit-App geht es eigentlich darum, dass man sich trifft und, was weiß ich, man geht wandern, man geht zusammen essen, man trifft immer wieder neue Leute. Und ich bin halt ganz klassisch in der Nähe einer Stadtteilbibliothek groß geworden. Und für mich war es wirklich das Größte, in die Bibliothek zu gehen und mir alles auszuleihen, was ich kriegen konnte. Ich konnte schon mit 4 Jahren lesen, da war ich aber noch nicht in der Bibliothek, aber ich war halt immer schon so, ich will wissen, wie das funktioniert. Und Fun Fact, ich habe hinter mir auch 6 Quadratmeter Sachbuchwand. Ich habe ja auch ein Sachbuch geschrieben und ich lese nur Sachbücher. Den Rest kann man sich über wunderschöne Filme holen, ja. Und ich habe gemerkt, wenn ich halt in dieser Freizeit-App sowas wie Börsenbrunchs gemacht habe, wir sprechen hier von einer Zielgruppe von 30 bis 70 Jahre, dann hatte ich bei diesem Brunch in öffentlichen Cafés immer Leute dabei, die so einen kleinen Notizzettel oder ihr Smartphone rausgeholt haben. Jetzt hast du mal den ultimativen Tipp hier, wo soll ich investieren und sowas. Und genau das ist für mich der absolute Antichrist. Die Leute brauche ich nicht. Die möchte ich nicht in meiner Energie haben, weil ich bin doch nicht die Anlagetipps gibt. Das ist doch genau konträr zu dem, wie ich eigentlich an der Börse denke und handle. Und dadurch, dass ich einen Sachbuch-Leseclub jetzt in dem Fall nur für Finanzen ins Leben gerufen habe, also für Finanzbücher, habe ich Menschen, die genau wie ich Lust haben, das Buch zu lesen, ob die sich das jetzt kaufen, aus der Bibliothek holen oder über Gebrauchtbuchläden wie Booklooker oder whatever, Mediamops holen, das sei ihnen dahingestellt. Aber wichtig ist, dass wir 3 Monate ungefähr Zeit haben und dann treffen wir uns zum Walk and Talk und tauschen uns aus. Und das Schöne ist, ich bin gleich fertig, aber das Schöne ist, dass wir dann wirklich über die Bücher sprechen. Und das Nebenergebnis ist die Investmentstrategie, die vermittelt wurde.
Da muss ich jetzt reinspringen, als alter Buchliebhaber.
Er ist unser Bücherwurm.
Naja, über 3500 Bücher darf ich mein eigen besitzen. Und ich habe auch alle Romane rausgeschmissen, die höre ich nur noch mir an. Welches Buch war für dich das Witzigste über Finanzen, was du gelesen hast, was du gar nicht so erwartet hättest, so?
Unterschiedlich. Also ich fand sehr sympathisch von Guy Spears, The Education of a Value Investor, weil er total viel Privates preisgibt. Er erzählt auch auf sympathische Art und Weise, wie dann sein Treffen mit Warren Buffett stattfindet. Sie haben ja, war das über eBay? Haben sie ein Essen ersteigert mit ihm? Das war nicht ganz cool. Ja. Da war total viel Privates drin. Das war eher sich nackig machen, ja. Und das fand ich so ehrlich und so authentisch, dass ich dachte, wow, was geht denn hier ab? Auf dem Cover ist auch so ein Schmetterling zu sehen. Keine Raupe, sondern ein Schmetterling. Und das Schöne über das Internet ist, man kann ja dann auch mit den Leuten in irgendeiner Form in Kontakt treten. Und das fand ich so spannend. Der hat natürlich einen ganz eigenen Fonds und Größen von Volumina, die er verwaltet, die jenseits von Gut und Böse von mir sind. Aber er gibt Antworten. Also wenn man ihn fragt, gibt er Antworten. Und das war für mich eins der schönsten Bücher, weil es so gezeigt hat, das kann ich auch, war irgendwie so dabei, weißt du?
So, und ich habe auch ein Buch mitgebracht, Geschäfte großer Männer. Da geht es darum.
Wie heißt der Autor?
Darum, Ulrich Künzel.
Muss mir aufschreiben.
Ich habe noch 5 andere jetzt hier liegen, aber da müssen wir uns dann wieder an die Zeit halten. Worin war Julius Caesar, Napoleon, Goethe oder George Washington investiert gewesen? Weil man weiß ja zum Beispiel George Washington so mit dem Sklavenhandel etc., dass er ja eigentlich Verfechter war, das da abzuschaffen, aber dann am Ende dann Eigeninteressen da drin gewesen sind. Aber eben zu so Spitzen über Napoleon, so Investitionen zu machen, auch mit den großen Fuggerfamilien und sowas alles, die im Geld waren die sich alle irgendwie dann nicht spinnefeind gewesen, obwohl die sich gegenseitig bekriegt haben. Und ein zweites Unternehmen, was ich sehr, sehr interessant fand, war Narconomics, wie man ein Drogenkartell führt. Mal was ganz anderes.
Oh, wie cool.
Könnte auch eine Netflix-Serie sein.
Nicht weit hergeholt, ja. Aber es ist wirklich ein sehr interessantes Buch, was auch mal für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis nominiert gewesen ist. Nicht gewonnen, aber die Vergleiche von Drogenkartellen mit Großkonzernen und diese Synergieeffekten, dass die Drogenkartelle manchmal sogar dynamischer, besser aufgestellt sind als manche Großkonzerne.
Hört, erinnert mich an die Serie Achtsam Morden, 2. Staffel.
Wunderbare Serie.
Ein weiteres Buch, auch aus dem Dunstkreis, Monish Pabrai, The Dundo Investor. Das hat mir auch die Augen geöffnet, weil er ja ganz, ganz sympathisch beschreibt, dass er einfach kopiert hat. Er hat sich ganz, ganz tief reingearbeitet in Berkshire Hathaway und hat gesagt, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt kopiere ich das.
Ja.
Da sind immer Summen dahinter, jenseits von Gut und Böse. Aber das ist so sympathisch geschrieben. Und ich lese auch lieber englische Bücher als deutsche, weil die Sprache irgendwie griffiger ist, als sich zu verlieren in Deutschen. Aber das ist mein ganz persönlicher Geschmack.
Aber es zeigt auch, ist ja auch ganz schön, merken wir jetzt in unserem Gespräch auch, wie gut es ist, über Finanzen zu sprechen und dass es ja durchaus gut ist, sich auch von anderen Leuten was abzuschauen im positiven Sinne und sich auch Erfahrungen mit einzuholen. Bevor jetzt Ben noch sein nächstes Buch rausholt, würde ich gerne nochmal die Frage stellen, ich glaube, du beschäftigst dich ja auch sehr stark mit Susan Levermann, mit ihrer Strategie. Susan ja auch schon mal bei uns im Podcast. Was hat dich an ihr so interessiert und wie hast du da einen Zugang zu bekommen? Weil du, glaube ich, bist ja stärker so auf diesen Value-Investing-Richtung und Susan ist ja doch auch sehr stark systematisch und emotionsfrei, wie sie ihre Aktien auch auswählt.
Also erstmal danke für diesen Impuls. Susan Levermann war jetzt genau das letzte Buch aus meinem Sachbuch-Leseklub, was ich auf die Liste gesetzt hatte. Ich komme auch gleich zu einem Fun-Fact, der vielleicht nicht so lustig ist. Wir haben uns letzten Sonntag getroffen nach 2 Monaten und haben das Buch gemeinsam durchgesprochen. Und die Menschen in meinem Sachbuch-Leseklub sind halt aus dem Freizeitaspekt. Das hat nichts mit meinem Börsenstammtisch zu tun, zu dem ich gleich noch komme. Und die Menschen in meinem Sachbuch-Leseklub sind halt so Ü60, ne? Das sind Menschen, die haben vielleicht noch so 50.000 auf der hohen Kante, vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr, aber die haben nicht mehr die Zeit, so 40 Jahre, ne? So Zinseszins, bla, haben sie nicht. Und dann kommt Susan Levermann mit dem entspannten Weg zum Reichtum und erklärt from scratch mit Schatzhausen, wie es läuft, und hat dann ihre 13 Kennzahlen und ihren Score. Und das Coole an dem Buch, finde ich, ist, dass sie uns rausholt als Leser und Leserinnen aus dem psychologischen, siehe mein Adobe, ach, ist meine erste Aktie, ich möchte gern dabei bleiben, ne? Und sie hat eine mögliche Strategie, eine von vielen anderen erprobten, die so sympathisch sachlich ist, so emotionslos, dass du damit eigentlich, auch wieder Warren Buffett, kein Geld verlieren kannst. Ja, das ist ja das, was Warren sagt, don't lose money. Und interessanterweise, ich bin seit 2009 auf Twitter, das heißt für mich immer noch Twitter, und da hatte ich jetzt auch drüber geschrieben, hey, ich bin hier mit Susan Levermann am Start und wir treffen uns. Und dann hatte ich einen Hinweis von, oh Gott, wie heißt er denn, der High Growth Investor. Der hat mich auf den Aktienguide hingewiesen, weil ich habe recherchiert, dass Susan auch einen Markenschutz auf ihren Namen, den Susan Levermann Score und die Strategie hat. Und das fand ich ganz spannend. Aber zurück zu dem Ganzen. Erstens freue ich mich, dass es eine Frau ist. Da bin ich dann doch ein bisschen eigen. Zweitens ist sie ja ausgestiegen aus dem Ganzen. Und drittens ist es etwas, was ich unbedingt ausprobieren möchte, weil es so krass rational ist. kurz ergänzt noch, ich habe natürlich links und rechts recherchiert und auch Blogs gefunden und Wikifolios und gucke mir die Zahlen an und denke mir, what? Das will ich auch. So. Das deswegen, da bin ich gerade so ein bisschen innerlich schon ein bisschen gehypt, aber das Coole ist ja gerade bei Frau Levermann, raus aus der Emotion, rein ins Sachliche.
Absolut. Und wenn man sie da trifft, und ich hatte auch schon das Vergnügen, sie in Frankfurt beim letzten Börsentag dann auch mal persönlich zu treffen, und ich hatte auch so einen kleinen Fanboy-Moment. Und sie war im November bei uns letztes Jahr im Podcast, hat dann auch eine Strategie vorgestellt, aber auch ihr ganzer Lebensweg ist total spannend, sozusagen das zuzuhören. Und wir freuen uns immer, wenn sie zu Gast ist, müssen wir auch unbedingt mal wieder einladen. Also auch großer Fan, also so eine sympathische Person, ja.
Man darf auch nicht vergessen, also Europoler und wie sie alle irgendwie heißen mit ihrem ganzen Score, da ist sie immer hinterlegt mit ihrer Strategie und diesem ganzen Score-System. Und das ist schon, ich meine, wie sagen wir, Vereinfachung oder Demokratisierung von diesen ganzen Geschichten. Mit ihrem Score-System hat sie einfach mal den Anfangspunkt gesetzt. Und das darf man nicht unterschätzen, dass die Leute dann einfach nur gucken von 1 bis 10, ohne sich da irgendwie was großartig durchzulesen, um dann einfach auch loszulegen und gut ab, ja.
Und genau das ist der Punkt, Ben, weil ich hatte jetzt gerade Sonntag das Gespräch, da sind Pensionäre dabei, da sind ganz normale Rentner dabei, da sind Menschen, die noch in der IT arbeiten, da sind Finanzbeamte dabei. Und was sie vereint ist, ja, ich habe es gelesen, aber sie kommen nicht ins Handeln. Und ich kann nicht, also ich habe jetzt bewusst gesagt, komm, dann lass uns doch in 2-3 Wochen, also lass uns in 4 Wochen einen privaten Workshop machen, wo wir händisch die Zahlen recherchieren. Klar gibt's Abkürzungen über Software oder ähnliches, aber wir wollen es ja verstehen, wo kommen die Zahlen her? Um noch tiefer einzutauchen, was bedeuten die Zahlen? Und dann zu schauen, und jeder von uns hat ja Branchen oder Unternehmen, wo er sagt, boah, das interessiert mich, ja. Bei mir ist es Food, bei mir ist es Tech, bei mir ist es Baumärkte, ist auch ein Faible von mir, liegt aber im Schrebergarten. Und dann kommen andere, die haben vielleicht Luxury oder was mit Wasser zu tun. Und so sammelt sich das alles. Und das können wir dann alles mal in 2-3 Stunden mal durchgehen und schauen, haben wir jetzt irgendeinen über 4 Punkte? Ist da was dabei? Und dann ist ja das Coole bei ihr, wenn es sinkt, dann verkauf einfach. Also eigentlich lädt sie einen zum Traden. Im ganz, ganz simplen Modus, ohne dass du Geld verlierst. Aber das zu trennen, das Psychologische dann wirklich zu trennen, boah, das ist sehr spannend. Kleiner, auch eine Anekdote, ich habe ja auch viele Fehler gemacht in meiner Börsenlaufbahn. Ich habe heute meine letzten Käthe Wutz ARK Invests verkauft. Die waren so gruselig im Minus. Die kommen einfach nicht mehr hoch.
Ich finde das ja immer super spannend. Man lernt ja auch mal viel von Fehlern oder einfach, manchmal lief es halt einfach nicht so. Also ich habe auch am Ende noch vorher Wirecard eingestiegen, Gazprom, und dann kamen die großen Krisen. Also ich habe auch ganz viel dann solche Zukunftsthemen mal wie Canopy Growth und sowas, die ganze Cannabis-Hype. Also schon auch, wir hatten mal eine Folge gemacht mit den Horror-Aktien zu Halloween. Was wären so deine 1-2 Aktien oder Investments, wo du sagst, oh Gott, da hast du einfach voll daneben gelangt?
Ja, die ARK ETFs von Käthe Holz. Das war einfach, da habe ich, das ist ja auch irgendwie schon fast 5 Jahre her, komplett auf der Welle gesurft und mich wirklich psychologisch verleiten lassen. Es klang ja alles so toll, ne? So, ach, sie weiß, wie es geht, und die Frau aus der Finanzbranche und so, ey, die waren so blöd im Minus, ja, ganz gruselig. Dann gab es noch diesen Hodel-Moment über Reddit, AMC, Barstool Stocks.
Ja. Das war so zu Pandemiezeiten, oder?
Ja, Pandemie. Aber da habe ich auch einen guten Griff gemacht, weil ich habe im März 2020 gut gekauft. Das war sehr schön. Das waren so 2 Sachen, da bin ich auch voll emotionsgeladen reingetaucht. Und da bin ich nach wie vor auch nicht frei von. Deswegen finde ich es ja toll, auf Menschen wie Susan Levermann zu stoßen oder mit euch oder mit anderen zu sprechen, um selber auch ein besseres Schutzschild aufzubauen.
Ich würde noch mal gerne kurz auf den Stammtisch kommen, weil eine Anekdote aus dem Berliner Stammtisch. Wir waren letztes Mal gleich 25 Leute, was echt gut war. Also wir haben da groß eingeladen gehabt. Aufgefallen ist, es waren wirklich 22 Männer und ich glaube, 1 oder 2 Frauen maximal. Wie können wir denn die Quote höher kriegen, oder sieht es vielleicht in Hamburg schon besser aus, dass auch mehr Frauen zu solchen Stammtischen kommen?
Es liegt nicht nur am Geschlecht. Also Hintergrund ist ja der, die Mathematik hinter Investieren ist ja die gleiche. Das ist ja völlig unabhängig. Aber was ich halt für mich gemerkt habe, das Herangehen an das Investieren ist ein anderes. Ich hatte am Anfang, unabhängig vom Stammtisch, hatte ich noch Börsenbrunches. Und sobald die Männlichkeit überwog, war das Gespräch ein anderes. Und das liegt vielleicht auch wirklich an der Risikobereitschaft von Menschen, die biologisch männlich geboren sind. Ich kann nur von mir aus sagen, mein Börsenstammtisch hier in Hamburg, der ist gut gemischt. Also das sind sowohl Männer als auch Frauen, weil wir einfach auch darauf Wert legen, dass wir von verschiedenen Blickwinkeln drauf schauen. Klar, ich habe natürlich auch Leute, die schauen nur auf die technische Analyse. Das Geheimrezept habe ich nicht. Ich kann nur von mir aus sagen, dass die, mit denen ich zu tun habe, aus der weiblichen Welt, eher umschauend investieren und nachhaltiger investieren. Ich rede jetzt nicht von ESG, aber ich rede von nachhaltiger in Bezug auf, wie kann ich auch meinen Kindern noch was ermöglichen. Und ansonsten denke ich, ist es eine Frage der Kommunikation.
Ja, cool. Du bist ja auch bei Wikifolio unterwegs.
Ein bisschen.
Ich habe mir gerade deine Position angeguckt. Also du bist so dermaßen mit über 90% im Plus. Also sei mal nicht so bescheiden. Danke dir. Da sind auch echt Positionen dabei. Zum Beispiel Micron Technology oder wie man es aussprechen mag. Kannte ich vorher noch gar nicht, aber schöne 2000 im Plus. Also Chapeau. Wenn wir morgen, wir haben ja auch ein Wikifolio, und ich darf morgen von dir eine Aktie dort hineintun. Welche Aktie wäre das? Und der Preis ist ja egal, weil bei Wikifolio ist ja, kann man ja kaufen, wie man möchte. Aber welche darf ich für dich morgen dort reintun?
Ich liebe diese Frage, aber ich habe keine konkrete Antwort. Weil ich habe Lieblingsaktien, die darauf beruhen, dass ich mich gerne in diesen Branchen rumtreibe. Also Stichwort Baumärkte. Ich bin total gerne Baumärkten, weil ich ja auch unheimlich von Herzen aus Schrebergärtnerin bin. Ja, so die Vorstufe zu meinen nächsten Immobilien. Also Home Depot finde ich ganz toll, aber wenn du das analysierst, dann ist das gerade nicht so schön. Und wenn ich mir dann sowas angucke wie Energieaktien, dann würde ich eher natürlich nach Amerika schielen und gucken, was gibt es da an möglichen Investments, vielleicht aus dem Erdöl- oder Kohlebereich. Und wenn ich dann weitergehe, dann brauchen wir natürlich immer Halbleiter. Aber ich werde keine Namen nennen, weil ich habe jetzt nicht großartig analysiert. Aber ich kann nur sagen, das sind die Branchen, wo ich sage, das wird auf jeden Fall Relevanz haben, genauso wie Wasser. Alles, was mit Wasser zu tun hat, hat auch Relevanz.
Ja. Spätestens dazu wirst du wieder eingeladen, weil Ben ist großer Wasserfan und möchte immer gerne eine Folge zu Wasser machen. Aber wir respektieren das natürlich und ich glaube, Ben recherchiert einfach mal ein bisschen. Ich finde gerade Baumärkte super spannend, weil ich weiß, aus dem Bereich haben wir weniger Aktien. Spricht aber auch wieder schon bei dir, dass du auch eher Aktien kaufst oder dir Unternehmen raussuchst, auch Branchen, die du auch verstehst. Also ich sage auch immer, schau dich um in der Umwelt, was tragen die Leute, tragen die jetzt Nike-Schuhe oder was sind so der nächste große Trend? Also schon auch so ein bisschen, man kann schon auch starten mit Aktien, die man irgendwie so im täglichen Leben auch irgendwie wieder trifft und jetzt nicht komplett sein Geld in Space-Aktien oder irgendwelche völlige komplexe Themen steckt.
Na, wobei ich ja auch mit wie viel, einem Bruchteil von XY bei SpaceX investiert bin. Yay, aber das ist ein reiner Good Guess, weil das ist einfach, okay, vielleicht ist auch so dieses Ticket so, wenn wir dann mal auf dem Mars sein sollten, habe ich so eine halbe Eintrittskarte, weil ich ja ein bisschen investiert bin. Aber nochmal zurück zu den Aktien, Geschäftsmodell verstehen ist für mich die Grunddisposition. Wenn ich was nicht verstehe, lasse ich die Finger davon. Wenn ich das nicht erklären kann, warum soll ich dann investiert sein? Und ich hatte jetzt letztens noch das Phänomen, gerade im Büro haben wir darüber gesprochen, über holländische Märkte wie Xenos oder Actionmärkte. Ich musste halt Pinsel kaufen für meine Gartenlaube, die ich gerade mal wieder renoviere. Und dann sind wir darauf gekommen, dass es ja in holländischer Hand ist. Und dann kam das Wort Treasure Hunting. Was heißt denn das? Große US-Ketten wie TK Maxx oder Ross, Dress for Less, leben davon, dass du reingehst und wirklich wie ein Schatzsucher die coolsten Deals findest von aussortierten Marken oder von Lagerbeständen, die nicht verkauft wurden. Und dieses Treasure Hunting ist was so Menschliches. dass du reingehst und denkst so, oh, ich wühle mich jetzt mal durch. Andere kriegen Föhn, weil sie einfach es furchtbar finden, dass alles so unsortiert ist. Aber es gibt eine so große Zielgruppe, die sagt, boah, cool, ich habe jetzt hier $300 ausgegeben, aber habe die coolsten Dinger von Ralph Lauren und sonstiges, habe die Markenklamotten. Und das wird nie versiegen, weil es an die menschliche Natur appelliert.
Cool, ja, das stimmt. Spannend. Ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden, Juliane. Auf jeden Fall große Empfehlung für das Buch, den Börsenstammtisch in Hamburg. Wenn du mal in Berlin bist, unbedingt bei uns vorbeischauen. Wunderbar, dass du dabei warst, Juliane. Gerne bis zum nächsten Mal und dann bis zum nächsten Mal im Kapitalcafé.
Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch und für die Einladung.